Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Kundenzentriert. Wir sind heute hier virtuell zusammengekommen. Alexander Bobzin, Geschäftsführer und Gründer von DDIP. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe dich ja eingeladen aus einem sehr eigennützigen Grund, weil ich möchte mit dir sprechen und vor allem auch von dir lernen zum Thema Digitalisierung im Vertrieb. Warum ich dich jetzt eingeladen habe, magst du das vielleicht einfach mal selbst erklären? Das kannst du vielleicht am besten, indem du was über deinen Umfeld, über DDIP, dein Unternehmen erzählst, was du machst, was so deine Leistungsschwerpunkte sind. Alex, bitte.
Genau, danke, das mache ich auf jeden Fall gerne. Ja, ich freue mich hier zu sein und bin sozusagen einer der drei Gründer des Deutschen Instituts für Digitalprojekte. Meine beiden Gründer und ich, wir kommen alle aus namhaften Agenturen. Die letzten 4 Jahre waren wir alle bei der UDG und das Thema Vertrieb, Digitalisierung verfolgt mich schon seit über 15 Jahren. Also viele sprechen heute von digitaler Transformation. Gefühlt habe ich das schon vor 15 Jahren gemacht. Und meine Leidenschaft liegt eben in der Beratung, kombiniert natürlich mit vertrieblichen Themen. Und deswegen freue ich mich, dass wir definitiv zu dem Thema heute gemeinsam bei dir sprechen im Podcast.
Das freut mich auch, denn Alexander, ich bin ja jemand, der noch aus dem klassischen Vertrieb kommt, vom Ursprung vor meiner Selbstständigkeit, also auch wirklich noch gelernt hat, so das klassische People-Business, also die Kaltakquise, der Messebesuch, das Akquirieren von Neukunden über den Außendienst. Frage, wenn wir jetzt über Digitalisierung und dann auch Automatisierung nachdenken, braucht es also künftig keine Menschen mehr im Vertrieb? Wenn jetzt also mehrere hunderttausend Außendienstmitarbeiter ihrem Job bangen müssen, ist ja mal eine provokante Frage
an dich. Yeah. Ich weiß natürlich genau, wovon du sprichst, weil in meinen Anfängen war es natürlich auch so, dass ich 2005 gestartet bin, auch mit dem Thema Kaltakquise. Ich weiß noch, da gab es einige Seminare, unter anderem das Thema oder die Strategie Solution Selling. Die verfolgt mich witzigerweise bis heute, nicht im Detail, aber grundsätzlich so diese Leitplanken und Themen, die dort verankert wurden, verfolge ich nach wie vor. Und ich glaube, da hat sich so viel geändert und gerade auch durch das Thema Corona ist der Vertrieb aus meiner Sicht eine Zielgruppe gewesen oder ein Bereich in Unternehmen, der die größten Herausforderungen hat, weil das merken wir auch im täglichen Gespräch mit unseren Interessenten oder Kunden. Da sind die Abteilungen von heute auf morgen wirklich mit der Thematik, es gibt keinen persönlichen Austausch mehr. Ein Kunde meinte mal zu mir, das hört sich ein bisschen witzig an, aber dieser warme Kontakt, den man hatte auf Messen oder in Verkaufsgesprächen, den gibt es heute nicht mehr. Und das ist halt jetzt die Riesenchance, aber natürlich auch das spannende Risiko. Wie können Unternehmen durch die spitze Darstellung durchnavigieren, damit sie halt ihre Ziele erreichen? Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe sehr viele Kunden in der letzten Zeit beraten, gewonnen, die oft ein gleiches Thema hatten. Die hatten alle erklärungsbedürftige Produkte, die oft unsexy waren. Und die Herausforderung war einfach, wie kann man da Leads generieren? Wie kann man da eben auch am Ende Themen konvertieren? Und ich sage nur, Versicherung ist sicherlich ein Beispiel davon. Das will keiner haben. Und jeden Tag schließe ich auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Und das ist so ein bisschen mein Thema, wo ich dran bin und wo ich eben auch sehr, sehr viel aus der Praxis mitgenommen habe.
Das klingt sehr, sehr wichtig, was du gerade beschrieben hast. Und dennoch bohre ich da nochmal nach. Braucht es also den Menschen letztendlich nicht mehr? Also wird der klassische Außendienstmitarbeiter künftig nicht mehr eine Rolle spielen im Vertriebsprozess oder wird er eine andere Rolle brauchen oder brauchen wir andere Außendienstmitarbeiter? Was passiert oder was beobachtest du auch in deinem Projekt?
Ich beobachte, dass der Faktor Mensch auch nach wie vor eine wichtige Rolle übernimmt, weil ich einfach der Meinung bin, man kann Themen bis zu einem gewissen Grad digitalisieren und gerade auch der Vertrieb, wir haben Kunden, die wir in dem Segment eben auch betreuen, muss in dem Sinne auch eine Transformation durchführen. Wir sagen dazu halt eine Transformation vom Touchpoint-Messe hin zur digitalen Kommunikation Und das ist jetzt auch die Herausforderung, dass gerade Vertriebsbereiche, Mannschaften sich dort öffnen, sich selber hinterfragen, wie kann ich eben die Themen, die ich vorher im persönlichen Gespräch durchgeführt habe, wie kann ich jetzt da beispielsweise, ich sag mal so etwas wie LinkedIn Sales Navigator, Social Selling, jeder spricht davon, jeder versteht ehrlich gesagt was anderes darunter, was auch eine Gefahr ist, die wir spüren. Und da bedarf es einfach spannender Themen. Und ich glaube, man muss anders sein. Man muss anders sein, nicht mit einem riesen Budget, sondern man muss sich einfach überlegen, wie kann ich meine Aufmerksamkeit in dem Sinne erhöhen für denjenigen, der, ich vergleiche das immer ähnlich wie in der Reisebranche, wenn du heute eine Reise buchst, hast du ungefähr 8 bis 10 Touchpoints, die sich online, offline immer mehr vermischen. Du kriegst ein Newsletter, du siehst ein Plakat von TUI Fly beispielsweise, dann siehst du einen Banner, dann hast du vielleicht irgendwo ein regionales Magazin, wo etwas über einen bestimmten Aufenthaltsort ist. Und so sehe ich es ehrlich gesagt auch in vielen Industriebereichen beispielsweise, dass man halt die Herausforderung hat, wie kann ich an den jeweiligen Touchpoints während der Customer Journey sozusagen die richtige Botschaft zur richtigen Zeit senden, sodass ich am Ende dann eben meine Leads durch den Funnel führe und am Ende eben auch die Themen konvertiere. Und die Riesen-Challenge, die wir einfach erleben, ist, Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, ja, wir haben ein Problem, eine Messe wie eine Hannover-Messe, die momentan in dieser Woche eben auch komplett digital stattfindet, ist weggefallen und unsere Marketingabteilung hat sich mal überlegt, das Thema Marketing-Automation zu forcieren. Grundsätzlich gut, grundsätzlich motiviert, das ist genau richtig. Was dann passiert, die Fachabteilungen schauen sich dann gleich die Big Player an, sowas wie HubSpot, Salesforce, die sehr gute Plattformen liefern, aber oft vergessen solche Abteilungen am Anfang sich auch nochmal zu überlegen, was sind eigentlich meine Probleme, was sind meine Herausforderungen, was ist vielleicht auch ein Ziel, was ich mit dieser Marketing-Automation-Plattform lösen will und wie komme ich dahin? Weil ein zweiter Trugschluss ist, dass oft gedacht wird, ich organisiere mir eine Plattform im Bereich Marketing Automation und dadurch werden all meine Probleme automatisch gelöst. Und es ist eine Plattform, eine Software, die aber kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Und da merken wir, dass wir mit unserem Ansatz des Deutschen Instituts für Digitalprojekte, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, gerade in der Schärfung von solchen Strategien ein Sparring zu sein, weil wir drei allein schon kumuliert über 50 Jahre Projekt- und Agenturerfahrung haben. Und das wollen wir natürlich zurück an die Unternehmen geben, damit solche Themen komplett anders aufgesetzt und erfolgreich aufgesetzt werden.
Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, weil viele Dinge davon haben mich sehr angesprochen. Ja. Manche haben mich auch ein Stück weit getriggert, weil du jetzt sehr häufig auch das Wort Marketing verwendet hast und das ja für jemanden, der wie ich aus dem Vertrieb kommt und sehr viel im Vertrieb berät, natürlich sehr häufig auch höre und erfahre, ey, die im Marketing verstehen gar nicht, was wir brauchen draußen am Markt und was unsere Kunden brauchen. Ja. Also dieses klassische Silo-Denken. Deswegen hatte ich so zwei Herzen in meiner Brust. Die eine sagt, genau das, was du sagst, passt, Alexander. Und auf der anderen Seite, ey, immer nur Marketing, das sind doch die immer irgendetwas entwickeln, was dem Vertrieb aufgedrückt wird, womit er zum Kunden läuft und sagt, ja, unser Marketing hat sich mal wieder was einfallen lassen. Also ich denke da immer an diese ganzen Themen wie Sales Enablement, also wirklich das Unternehmen in allen Bereichen zu befähigen, den Vertrieb zu fördern. Und mit Vertrieb meine ich nicht den Außendienstmitarbeiter, sondern den Absatz von Produkten und Dienstleistungen. Genau. Also das ist ja ein richtiger Mindshift in Organisationen. Ich habe oft den Eindruck, dass man, wenn man über digitalen Vertrieb, über kundenzentrierten oder agilen Vertrieb spricht, dass man den Unternehmen klar machen muss, ihr jetziger Vertrieb ist eher ein CD-Player und sie müssen sich jetzt transformieren zu einem Streaming-Dienst, also auch mit ganz neuen Mechanismen. Ja. Das heißt ja nicht, dass alles Alte schlecht war und alles Alte weg muss, aber wir müssen auch nochmal in anderen Kategorien denken. Das ist echt Change.
Ne? Genau, also da gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast nochmal ein spannendes Thema erwähnt. Viele Unternehmen müssen natürlich eine gewisse Bereitschaft mitbringen, weil eine Plattform löst nicht automatisch Kulturprobleme oder Prozessprobleme. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass gerade auch die Abteilung Marketing und Sales, wenn man recherchiert, dann wird das zwar immer propagiert, aber die sollten noch enger zusammenarbeiten. Natürlich kommen dann andere Abteilungen dazu, aber was wir merken ist, die sind oft eben auch losgelöst voneinander. Warum? Die haben vielleicht unterschiedliche Ziele, die haben unterschiedliche digitale Reife gerade, auch was das Thema angeht. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, A, zusammenzuarbeiten und vielleicht auch gemeinschaftlich darüber nachzudenken, wie können solche Abteilungen ihre gemeinsamen Ziele dann doch mit unterschiedlichen Maßnahmen erreichen.
Könntest du das mal so an ein oder zwei Beispielen mal beschreiben, wie ihr da konkret vorgeht, wenn ihr in einem ja, was ist ein typisch deutsches Unternehmen? Ich wollte gerade sagen, wenn in einem typisch deutschen Unternehmen, aber dann habe ich die Frage schon wieder zurückgezogen, weil was ist typisch deutsch? Ja, bleiben wir vielleicht mal bei Mittelständler. Ja. Also ein Konzern ist vielleicht gerade nicht das große Vergleichsbeispiel für die Masse, denn wir leben ja nun vom Mittelstand. Ja. Ich sag mal so, der Maschinenbauer aus Braunschweig ist mal so mein Beispiel, mein fiktives. Was macht ihr mit solchen Unternehmen? Wo setzt eure Beratung an? Ist es eher eine Softwareberatung? Ist es eine Prozessberatung? Wie weit geht ihr in die Schulung?
Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Grundsätzlich basiert unser Geschäft, unsere Gründung, unsere DNA ja auf drei Themen, und zwar auf der Beratung, Forschung und Fortbildung. Und in der Beratung musst du dir das so vorstellen, es gibt zwei Kreise. Der eine Kreis ist so das ganze Unternehmensberatungsthema. Der andere Kreis ist das Thema Digitalagenturen, wo wir grundsätzlich herkommen. Und wir besetzen genau den Spot in der Mitte. Also wenn die beiden Kreise sich ganz knapp berühren, dieser kleine Bereich gehört uns. Und wir wollen Unternehmen dabei helfen, ihre Digitalprojekte erfolgreich zu machen. Und wenn ich das jetzt beispielsweise mal in dem Bereich Vertrieb münze, dann ist es einfach so, dass wir auf der einen Seite Unternehmen beraten, wenn beispielsweise der Vertrieb digitalisiert werden soll. Das heißt, gemeinsam mit diesen Abteilungen erarbeiten wir Strategien, und nicht oft ist es so, dass schon Strategien auf Unternehmensseite vorhanden sind. Die sind vielleicht in Köpfen, in irgendwelchen Mindmaps. Wir sind dann diejenigen, die genau hier reingehen und gemeinsam mit dem Vertrieb dieses weiter schärfen. Wir entwickeln Konzepte für Schulungen. Wir entwickeln dann vielleicht auch so etwas wie eine Evaluation auf Toolbasis. Wir entwickeln dann eben auch ein Train-the-Trainer-Prinzip, dass wir ein Kernteam von motivierten Mitarbeitern, auch nicht nur Digital Natives, was total wichtig ist, sondern das sind halt wirklich vom Youngster bis hin zum Senior, der früher 30 Jahre mit seinem Daimler durch Deutschland gefahren ist und beim Kaffee seine Deals gemacht hat, den gilt es natürlich genauso abzuholen, weil der natürlich sagt, warum soll ich jetzt auf einmal Social Selling betreiben, beziehungsweise warum soll ich überhaupt LinkedIn betreiben? Ich habe doch meine Maßnahmen und die waren erfolgreich. Und wenn wir das identifiziert haben, sind wir ein Sparring. Das heißt, das Unternehmen entscheidet am Ende, ob wir die nächsten Prozesse Richtung Fortbildung, Richtung Weiterbildung, Richtung vielleicht Erarbeitung neuer Sales-Strategien mitbetreiben oder ob der Kunde am Ende diesen Weg alleine geht. Also wir sind wirklich so eine Art virtueller Kollege, den du punktuell und virtuell hinzuziehen kannst.
Erlebt ihr so das typische Klischeebild, wie wir es uns jetzt vielleicht vorstellen können, so dass die jüngeren Mitarbeiter einer Organisation sagen, wow, super, toll, und die Älteren eher sagen, ach, hat doch früher auch ohne funktioniert, oder durchmischt sich das?
Aus meiner Sicht durchmischt sich das. Warum? Weil wir beim DIDIP nämlich genau Folgendes machen. Wir wollen keine Kaugummi-Projekte, sondern unsere Themen auch in der Beratung sind relativ kurz. Das heißt, aus der Softwareentwicklung nennt man das MVP. Das sind kurze Themen, die relativ schnell abgearbeitet und erledigt werden. Und das hat einfach den Vorteil, dass gerade auch Ü40, Ü50 Mitarbeiter durch uns natürlich sehr schnell auch Erfolge generieren können. Und du kannst es gar nicht dir vorstellen, wenn wir genau dieser Zielgruppe mal zeigen, was möglich ist, was mit bestimmten Werkzeugen auch möglich ist, dann sind die sofort begeistert und sagen auch, okay, früher bin ich dafür durch ganz Deutschland gefahren und ich kann ja jetzt über LinkedIn oder wenn meine Zielgruppe auch bei Facebook ist, kann ich ja über ein exaktes Targeting genau rausfiltern, was sind meine Ansprechpartner, welche Historie haben die, welche Statusveränderungen haben die. Also da kann man ja, wenn man jemanden dafür begeistert, sehr, sehr tief gehen und das Thema Daten da auch nochmal komplett neu darzustellen, dass sie einfach heute nicht mit der Gießkanne losgehen, sondern merken, ich habe eigentlich weniger Gespräche und Termine, die sind aber viel zielführender. Und da merkt man auch bei so einer Zielgruppe, wenn die Erfolge da sind, dann wird das eben auch erlebt, was grundsätzlich für jede Strategie natürlich gilt.
Also ich höre da so raus, dass Sie auf jeden Fall, zumindest stellst du das so ja auch dar, dass Sie sehr stark auch daran arbeitet oder dafür arbeitet, die Vertriebsmitarbeiter auch mitzunehmen, sie jetzt nicht zu ersetzen durch irgendwelche Youngstars von den Hochschulen, ja, die jetzt mit den Algorithmen von LinkedIn und Instagram gut sich auskennen, sondern wirklich die Vertriebsmitarbeiter, die ja auch letztendlich den Umsatz dann letztendlich reinholen. Das hat natürlich auch viel mit Status zu tun in den Firmen, dass der Vertriebsmitarbeiter ja auch mal sagt, ja, ohne uns wären wir ja nicht da, wo wir sind, weil wir bringen ja den Umsatz rein. Aber mit reinbringen hat das ja nichts mehr zu tun, wie Ernte einholen. Das heißt ja, dass jetzt auch gerade in der Corona-Zeit sehr viel Geschäft auch wirklich im Homeoffice gemacht
wird. Exakt, genau.
Also wir, war das für euch nochmal so ein Turbo? Hat das euer Beratungsgeschäft mal beschleunigt?
Auf der einen Seite ja. Vielleicht auch nochmal was aus der Praxis. In meinem Freundeskreis wurde natürlich immer gesagt, ja, Alex, mit eurer Idee, also da werdet ihr auf jeden Fall Erfolg haben. Die Unternehmen warten nur auf euch und so weiter. Das heißt, da habe ich erstmal auf jeden Fall ein sehr positives Feedback bekommen. Wenn wir mit Unternehmen sprechen, kommen wir auch richtig gut rein und sprechen auch mit denen. Und wir merken eins, dass natürlich die Entscheidung aus meiner Sicht während Corona deutlich länger ist. Also die sind viele Unternehmen zögern, Entscheidungen zu treffen, ob die jetzt pro DIDIP sind oder contra, völlig egal. Aber sehr, sehr viele Entscheidungen ziehen sich. Und was wir auf der anderen Seite merken, dass natürlich Corona für uns ein Riesenkatalysator war, weil auch wir führen hier parallel nochmal einen Videocall, aber von 100 Calls hat vielleicht einer seinen Bildschirm nicht aktiviert. Und das heißt, wir sind gestartet in der zweiten Welle und das war für uns nochmal ein Riesenboost, weil wir alles natürlich aus dem Homeoffice realisiert haben, also virtuell zu verkaufen, virtuell auch dann die Projekte durchzuführen. Da haben wir zum Beispiel auch ein ganz gutes Format, wir führen virtuelle Workshops, die einen eigentlich nur ein Werkzeug sind innerhalb eines Projektes, auch hybrid durch. Das heißt, wir gehen in unser Büro, bei den Design Offices machen wir das und sind vor Ort und haben die Werkzeuge, die man eben vor Corona auch verwendet hat, wie Paper Prototyping, Card Sorting, du kennst die Themen auch. Und haben dadurch eben nochmal eine deutliche Steigerung auch bei den gesamten Ergebnissen dargestellt.
Ja, ich freue mich ja auch als jemand, der über viele Jahre, viele Tausend, 10.000 Kilometer gereist ist, dass ich da sowohl mein Reisekostenkonto als auch die Beziehung zu meiner Familie deutlich verbessert hat, weil ich einfach viel, viel angenehmer arbeiten kann. Ja. Und inzwischen, glaube ich, jetzt durch die zweite Welle sind wir auch endlich an so einem Punkt angekommen, wo die deutschen Unternehmen auch gemerkt haben, das ist jetzt nicht mal nur so eine Überbrückung, sondern das wird sich ein Stück weit auch in den Unternehmen etablieren, dass wir eben mehr hybrid oder auch digital remote arbeiten werden. Das ist ja für eure Arbeit, für meine auch sehr, sehr förderlich und hilfreich.
Genau, da war es natürlich mega spannend, wenn ich da nochmal kurz reingehen darf. Da gab es Unternehmen, die seit Jahren gekämpft haben an Homeoffice. Und immer wieder gab es Restriktionen, es gab interne Abteilungen, die gesagt haben, nee, aus den Punkten dürfen wir das nicht und so weiter. Und ich weiß noch, im März letzten Jahres war es wirklich so, innerhalb von 2 Tagen waren genau diese Unternehmen dann im Homeoffice. Und es hat funktioniert, wenn nicht sogar besser funktioniert. Also du lachst jetzt, das kennst du ja auch. Und ja, war auf jeden Fall für uns ein Katalysator, weil ich will mir gar nicht vorstellen, wenn ich den ganzen Vertrieb mit meinen beiden Mitgründern komplett wie vor Corona gemacht hätte, da hätten wir auch Kilometer gerissen, wie es man sich vielleicht gar nicht vorstellen darf.
Ja, ja, und wir auch die Kunden auch. Also ich arbeite viel mit Vertriebsauslandsteams und die sind nun mal bekannterweise über die Republik verteilt. Genau. Das heißt, ich habe dann in manchen Workshops gesessen um 10 Uhr morgens und einige sagten, wo ist bitte die zweite Thermoskanne Kaffee, weil ich bin seit 6 Stunden unterwegs. Wir sind teilweise wirklich morgens angereist, um eine Hotelübernachtung zu sparen, saßen dann völlig übernächtigt im Seminarraum und sind dann abends, wenn es ganz schlimm war, wieder zurückgefahren mit 200 über die Autobahn. Also vielen Dank auch an das Coronavirus, weil ich glaube, es hat uns einige Verkehrstote im letzten Jahr erspart. Ja. Aber ich will nicht zynisch werden. Nochmal zurück zum Thema, wie kann Digitalisierung in einer Organisation stattfinden? Ich würde dich nochmal ein bisschen fordern, da nochmal ein bisschen praxisnäher zu beschreiben. Was bedeutet das jetzt für den Maschinenbauer aus Braunschweig? Also angenommen 20 Außendienstmitarbeiter, kleines Innendienstteam. Typischerweise läuft die Geschäftsanbahnung über Mailing, über Außendienstbesuche, über Messekontakte. Und jetzt mit einmal kommt da der Junior-Geschäftsführer auf die Idee, wir digitalisieren. Und alles ist in Unruhe wie so ein Bienenschwarm. Und jetzt kommt ihr ins Haus und sagt erstmal, hey Leute, bleibt cool, alles wird gut. Wir erklären euch mal, wie das jetzt funktioniert. Was würdet ihr denen sagen und wie geht ihr da vor?
Also grundsätzlich verfolgen wir auch nochmal so die Aussage, dass Vertrieb definitiv ja auch ein Vertrauensgeschäft ist. Und Vertrauen wird dem Menschen entgegengebracht. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das Thema zu realisieren. Also ich hatte das vorhin auch schon erwähnt, eine gute Plattform, die ein super Design hat und so weiter, wird nicht funktionieren, wenn es nicht von den Mitarbeitern gelebt wird. Und was du da ansprichst, das merken wir natürlich auch sehr oft. Wir merken aber auch sehr oft, dass Bereiche in Unternehmen, wie jetzt auch der Vertrieb natürlich, sich auch öffnen müssen wollen. Die müssen sich auch öffnen wollen, weil auch natürlich die Kunden von denen sich in dem Sinne entweder weitergebildet haben oder mehr Know-how haben. Also es ist einfach so, dass oft in Vertriebsabteilungen immer nach gewissen Schemata verkauft wurde. Und durch gerade auch die digitale Transformation ist es natürlich so, dass man neben seinen eigenen Produkten auch nochmal drüber nachdenken kann, was gibt es denn darüber hinaus? Also welche Services, welchen USP beispielsweise kann ich denn eben noch abbilden? Der nicht nur, dass es so eine Art Produktverkauf ist, sondern eher auch hin zu einer beratenden Verkaufsaktivität, wo ich im zweiten Gang dann natürlich die Produkte habe. Auch hier merken wir, Unternehmen verkaufen dann nicht nur ihre Produkte, sondern vielleicht auch die von Marktbegleitern, aber verkaufen an ihre Kunden in dem Sinne eine Beratung, eine strategische Beratung, vielleicht auch eine digitale Beratung. Und somit ist es nicht nur wie früher, ich habe hier mein Produktsortiment und das muss ich unterbringen, sondern solche Unternehmen führen natürlich auch eine Transformation vom Produkt zum Softwareanbieter durch beispielsweise, und somit verändert sich das auch alles. Also ich muss definitiv auch wissen, was für Bedürfnisse haben meine Ansprechpartner auf Kundenseite, welche Ziele haben die beispielsweise, wie ticken überhaupt meine Mitarbeiter. Und ich glaube, wenn ich da auch mit kurzen Shortcuts darstellen kann, dass ich ja schon relativ schnell rausfinden könnte, was für Hobbys hat der Ansprechpartner, wo befindet der sich eigentlich, über kurze Recherchen, beispielsweise, ich sage mal, ein Tool, EchoBot, super Produkt, wo ich kumuliert mit wenigen Klicks relativ viel über das Unternehmen finde, relativ viel finde über die Mitarbeiter. Und ich kann nur sagen, wenn man da eben sehr, sehr spitz reingeht und sagt, okay, in den Pressemitteilungen haben wir gelesen, Sie haben jetzt ein neues Werk in Hannover Süd aufgemacht. Darüber hinaus haben Sie sich an Startups im Silicon Valley beteiligt und so weiter. Und man hat darüber schon Informationen und kommt deutlich informierter in so ein Gespräch, indem man natürlich vielleicht im ersten Gesprächsthema gar nicht verkauft, aber erstmal Vertrauen aufbaut. Und je mehr ich, so ticken wir eben auch, je mehr ich darauf aufbaue und sozusagen so eine Art Relationship mit dem Ansprechpartner aufbaue, je höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass ich am Ende eben verkaufe. Und da müssen sich viele transformieren. Ich habe nicht mehr diesen persönlichen Kontakt, ja, aber ich kann ihn einfach digital auf verschiedensten Arten und Weisen ausspielen, um sozusagen meine Ziele zu erreichen. Und man muss es einfach schaffen, die Mitarbeiter dort abzuholen und zu sagen, okay, öffnet euch, lasst euch einfach mal gemeinsam mit uns durch eine Reise bewegen, wo wir angefangen vom Brainstorming, angefangen eben von einer Bewertung auf, wo fühle ich mich als Vertriebsmitarbeiter wohl, weil das ist auch wichtig. Ich kann nicht jemanden in ein Korsett reindrängen, wenn er sich da nicht wohlfühlt, so dass wir dann eben auch identifizieren, okay, das macht bei dir in dem Sinne da mehr Sinn oder die Mitarbeiter gehen dann in ganz andere Bereiche.
Absolut d'accord, so ein kleiner Widerspruch, aber auch in Anführungsstrichen, als du sagtest, das ist ja weniger persönlich als der Besuch vor Ort. Natürlich hast du recht, aber ich schmunzle so ein bisschen, weil ich jetzt über viele, viele Monate und auch Jahre schon erlebt habe, dass durch das Aufbauen von Kontakten über soziale Netzwerke ich teilweise zu Menschen, die ich noch nie persönlich gesehen habe, ein so intensives Verhältnis aufgebaut habe, weil die Art und Weise, wie man zueinander gefunden hat und wie man miteinander kommuniziert, eine ganz andere ist. Weil ich baue ja ein Netzwerk auf und offenbare nicht sofort meine Verkaufsabsicht. Das tue ich aber in dem Augenblick, wo ich einen Außendiensttermin vereinbare und zum Kunden fahre. Ja. Da weiß ja der Marketingverantwortliche, der Geschäftsführer, der Einkäufer genau, jetzt muss ich mal gucken, dass ich dem zuhöre und wichtige Informationen aus der Nase ziehe, aber ich will mir jetzt nichts verkaufen lassen. Mhm. Und ich habe so gute Verhältnisse aufgebaut, was ich dann ja auch merke, wenn der Lead richtig heiß wird. Das heißt, in dem Augenblick, wo der potenzielle Kunde ein richtiges Interesse äußert, ist das Produkt gekauft. Das heißt, die Conversion Rate vom Angebot zum Auftrag ist viel, viel höher als bei der klassischen Vertriebsform. Ja. Ich habe so viele Informationen zu meinen Kunden oder Geschäftspartnern über die sozialen Netzwerke, zudem kann ich die auch immer wieder abrufen und. Ich finde das viel, viel charmanter und ich denke immer an unsere Zeiten, wo man wirklich, ich bin ja in jungen Jahren, auch wirklich mit der Mappe unter dem Arm, wirklich kalt rausgefallen. Was war das, also was hat mich das immer an Überwindung gekostet und was für peinliche Situationen, wenn der Gesprächspartner auf der anderen Seite aus Höflichkeit mir zugehört hat, weil ich vielleicht auch irgendwie ganz charmant war und ich noch einen Kaffee in der Tasse hatte, aber letztendlich sich in dem Augenblick schon abzeichnete, eigentlich macht es gar keinen Sinn, diese 20 Minuten kostbare Lebenszeit jetzt zu verschwenden. Ja, ja. Und du hast es ja eingangs was gesagt, Customer Journey, es passt ja auch gar nicht immer vom Produkt, vor allem passt es auch oftmals gar nicht vom Zeitpunkt. Ja. Warum sollte jetzt irgendetwas über eine technische Lösung anbieten, wenn du vor einem halben Jahr bereits beim Wettbewerb gekauft hast, aber in 3-4 Jahren möglicherweise dieses Produkt abgelöst werden könnte durch ein besseres. Aber dann habe ich es nicht mehr auf dem Schirm, weil das Problem bei den meisten meiner Kunden ist ja auch folgendes, dass sie natürlich in ihren Vertriebsstrukturen oft gar nicht die Kapazitäten haben, um alle potenziellen Interessen dann auch gut zu bespielen.
Ja, ja.
Also spricht man das Thema Altkunden oder C-Kunden an.
Ja, klar.
Dann gucken alle ganz verschämt auf den Fußboden. so wie montags morgens in der Klasse, wenn der Lehrer fragte, habt ihr alle eure Hausaufgaben?
Ja.
Also so habe ich dann immer verschämt geguckt, weil ich dann meistens nicht zu denen gehörte, die sagten, ja, Herr Lehrer, hier ist mein Heft.
Ja, genau.
Also wir schaffen es ja oft gar nicht, die Hausaufgaben richtig zu machen. Und da hilft Digitalisierung, wie ich finde. Und es wird gar nicht weniger persönlich, sondern ich sage ja häufig, hey, wenn ihr gewisse Prozesse automatisiert, habt ihr nämlich für das, was eine gute Beratung ausmacht, viel mehr Zeit.
Ja.
Ihr seid dann beim Kunden oder mit dem Kunden im Teams-Meeting und könnt euch um seine Belange, um seine Probleme kümmern, weil alles andere, wie das Präsentieren von Informationen, das Ausbauen von Geschäftskunden, das hat sich alles ja schon erledigt. Du kannst dich richtig dann um den Kunden, ich hätte schon fast gesagt, um den Patienten kümmern.
Der Patient kommt sicherlich auch oft zum Stande, das stimmt schon. Ja, genau.
Ja. Ja, also das Analoge, das habe ich rausgehört, wird nicht aussterben. Also die Betriebsräte und Gewerkschaften müssen jetzt nicht auf die Barrikaden gehen. Es wird weiterhin ein People-Business bleiben. Ich habe herausgehört aus deiner Darstellung, dass das People-Business weiterhin einen hohen Stellenwert hat.
Ja.
Dass es ein Learning ist, dass eben Vertrieb und Marketing lernen müssen, mit den richtigen Instrumenten die richtigen Kanäle zu bespielen, um dann dem persönlichen Kontakt richtig den Weg zu bereiten.
Genau.
Das ist also eine richtige schöne Pipeline oder ein richtig schöner Funnel, wie es im Vertriebslehrbuch steht.
Ja, man kann sicherlich auch abweichen, aber was ich auch oft merke, ist es, wenn man nur so kleine Themen mit sich bringt, klar gehört ein Lead-Management oder ein CRM, wenn es so sein muss, definitiv auch dazu. Da gibt es ja auch tolle Tools. Aber wenn ich mir einfach im Vorfeld nochmal Gedanken mache und schaue, was ist da gerade passiert, wo ist der vielleicht auch bei LinkedIn gerade aktiv, beziehungsweise habe vielleicht auch nochmal in den letzten Monaten mit ihm gesprochen und so weiter. Und wenn ich mir da so eine Art Relationship aufbaue, bin ich der Meinung, dass es definitiv dazu führt, dass ich noch besser konvertiere und am Ende eben sozusagen meine Projekte generiere.
Jetzt ruft mich gerade auf der anderen Leitung dieses Unternehmen aus Braunschweig an, dieses Maschinenbauunternehmen, und sagt, das ist jetzt durchgespielt. Sie wollen gerne mit dir mal in Austausch kommen.
Ja.
Wie fangt ihr an? Also das ist jetzt sozusagen meine Frage. Wie fangt ihr an? Was sind so die ersten Schritte, die eine Organisation in der Regel mit euch geht?
Genau, also grundsätzlich, so haben wir es jetzt nämlich auch bei uns gemacht, als es darum ging, erstmal herauszufinden, was sind überhaupt Zielgruppen, was sind Branchen, in die wir aktiv gehen wollen, ist das definitiv ein Weg, wo wir starten. Also gemeinsam mit den Unternehmen zu identifizieren, welche Wünsche und Bedürfnisse haben eigentlich die Ansprechpartner, beziehungsweise haben wir das dann eben auch in Matrixform dargestellt, in welchen Konstellationen befinden die sich, in welchen Positionen, welche Typen könnten das überhaupt sein. Also wenn ich zum Beispiel einen Marketingleiter anspreche, ist das natürlich ein ganz anderes ganz andere Welle, als wenn ich jetzt einen IT-Leiter spreche beispielsweise, der vielleicht eher ein Sicherheitstyp ist. Wir haben da auch verschiedene Methoden, sage ich mal, bestimmte Mitarbeiter auch einzuordnen, um da eben beim IT-Leiter nicht mit Innovationen und Kreativität reinzukommen. Dann bist du eigentlich gleich wieder draußen. Du kennst das
auch. Das ist mein schöner Design-Thinking-Workshop.
Genau. Aber was sicherlich auch spannend ist, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, passiert das momentan alles noch virtuell. Wir führen eben eine sehr enge Zusammenarbeit durch. Wir arbeiten mit Workshops, die als Werkzeug dienen, nicht als Ergebnis, was auch total wichtig ist. Oft sind wir eben auch in hybriden Veranstaltungen. Das heißt, Kunden wählen sich, und das ist auch wichtig, pro Mitarbeiter mit einem Account ein. sodass da nicht definitiv eine komische Atmosphäre passiert. Und wir sitzen in den Design Offices und sind da sozusagen live vor Ort und bekommen da einfach richtig tolle Ergebnisse. Und am Ende entscheidet der Kunde sozusagen, ob er mit uns weitergehen will, weil unsere Projekte auf der einen Seite relativ kurz sind, 2 bis 4 Wochen, dann sind die Themen realisiert. Und wir betreuen in dem Sinne danach die Kunden sukzessive oder die nehmen unsere Themen und Empfehlungen mit in ihre Organisation.
Das klingt sehr nach einer Kundennähe, Kundenzentrierung. Das klingt auch nach einer Geschwindigkeit, richtig coole Sprints. Finde ich sehr, sehr sympathisch und professionell zugleich. Ich finde das toll, weil ich habe ja auch schon Vertriebsberater erlebt, die dann wirklich eher sehr kennziffergesteuert arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es dann die Organisationsberater, zu denen ich mich ja auch zähle, die dann oftmals, ich sag mal, sehr soft herangehen. Das ist vielleicht die falsche Vokabel, aber eher so sehr aus dieser Brille schauen, der Mensch im Mittelpunkt und so weiter. Mhm. Und da kommen natürlich auch so 2 Welten aufeinander. Ne? Also Vertrieb ist letztendlich dann auch erfolgreich, wenn am Ende auch die Zahlen stehen.
Ja klar, die hat jeder.
Das so zu kombinieren ist wichtig. Also ich bin ja auch mal jemand, der auf eine Frage antwortet, sowohl als auch, weil es ist immer beides wichtig.
Ja, ne? Ja.
Also die Currywurst wie auch der Salat und die Dosierung macht es in beiderlei Richtungen.
Genau.
Ich finde das unheimlich toll. Ich denke, sowas erlebt ihr auch in euren Projekten, wenn man merkt, dass Vertriebsmitarbeiter, die vielleicht auch am Anfang noch skeptisch waren bei so einer Zusammenarbeit, damit einmal merken, wow, selbst ich mit meinen Anfang 50 Jahren erlebe, dass das, was ich über 30 Jahre gemacht habe, durchaus nochmal durch neue Impulse einen ganz anderen Charme und Reiz bekommt. Denn letztendlich ist es nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Lebenszeit. Und ich erlebe Vertriebsteams mit immer sagen, cool, wir haben nochmal ganz neue Komponenten erlebt oder wir sind mehr im Teamwork, was ja auch toll ist, ne? Vom Einzelkämpfertum wieder zum Teamplayer zu werden, ja. im Vertrieb oder Marketing sind nicht mehr die Feinde auf der anderen Seite des Gangs, sondern sind die, mit denen wir gemeinsam in Projekten arbeiten, in Sprints. Das, finde ich, ist ja auch so eine Traumwelt von Zusammenarbeit und Kundennähe, die sich doch toll anfühlt. Und jeder weiß ja auch, das ist ja auch mal wieder dieser Aspekt, den ich auch gegenüber Geschäftsführern äußere, hey, wenn deine Mitarbeiter Spaß haben, lass sie doch. Die werden mehr für dich arbeiten, ja. Die werden Überstunden unbezahlte machen, die werden in ihrer Freizeit Ideen entwickeln und die mit reintragen. Ich hatte wirklich mal einen Kunden, der wirklich mal zu mir sagte, Erik, ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, wer lacht, hat noch Reserve. Da denke ich mal, ja, so dieses alte Modell des Terrorismus kann man beibehalten, aber ja. Ich glaube, also spätestens am Arbeitsmarkt wird derjenige auf Dauer Probleme bekommen.
Aber du sprichst natürlich nochmal ein super spannendes Thema an. Die Mitarbeiter und diese Nuss müssen wir natürlich auch immer knacken. Die müssen sich natürlich auch einer gewissen Veränderung öffnen. Das heißt, wir haben es natürlich auch in der Vergangenheit gehabt, dass praktisch da eine sehr, sehr starre Haltung war und auf der anderen Seite uns das aber nochmal motiviert hat, um zu sagen, hey, gerade diesen Mitarbeiter oder diese Abteilung wollen wir definitiv gewinnen und versuchen da mal anders sozusagen solche Themen zu knacken, weil es bringt aus unserer Sicht eben sehr viele Chancen, was das Thema Digitalisierung im Vertrieb angeht. Und ich glaube, wenn wir dafür sorgen können, und das ist unser Auftrag, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Digitalprojekte erfolgreich zu machen, dann kann sowas eben funktionieren. Und ich finde, im Vertrieb kann man das halt auch relativ schnell, Quick Wins ist zwar auch abgedroschen, aber man kann sehr schnell Erfolge generieren, um zu zeigen, hey, wenn du dich einfach veränderst, wenn du einfach nochmal dich selber reflektierst und vielleicht die Exposés nicht mehr in die Post packst, jetzt mal knallhart gesagt, oder die Faxe abholst, was die Bestellung angeht, dann gibt es da viele Möglichkeiten, die man auch testen kann. Und das ist ja das Schöne am Digitalen. Ich sehe dann auch, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das sehe ich beispielsweise im klassischen Vertrieb jetzt auch mal wirklich übergeordnet definitiv nicht so.
Und es belastet auch die Budgets in der Regel nicht, wenn ich Dinge teste. Also wenn ich überlege, was früher mal gerade eine Mailing-Aktion gekostet hat. Ich spreche ja nicht mal gerade, dass man eine Messe besucht und da gleich im 5- bis 6-stelligen Bereich landet.
Ja.
Und im digitalen Bereich kann man Dinge antesten, man kann Split-Tests durchführen, man kann eine Pilotgruppe gründen, ja. und kann sagen, komm, wir probieren aus, wenn es funktioniert, super, dann verfünffachen wir das Budget, ansonsten machen wir was anderes. Ne? Das, aber das muss man auch in die deutsche Mentalität erstmal reinbekommen, zu sagen, lass uns ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert,
genau.
So what?
Ja.
Machen wir das nächste. Ne?
Und das ist halt auch noch
amerikanisch und nicht deutsch.
Du hast gerade noch mal ein Thema angesprochen, auch Messen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld investiert wurde in den letzten Jahren, auch vor Corona noch, in Messen. Ich wohne in Hannover. Hannover war mal die Messestadt. CeBIT gibt es nicht mehr in dem Sinne. Die haben aus bekannten Gründen, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, sozusagen die Messe jetzt komplett eingestampft. Aber wir kennen so diesen klassischen Maschinenbauer, der jetzt auch Marktführer in seiner Branche ist. Und die mussten unbedingt auf jeder Messe sein, weil der Vertriebsleiter das als sinnvolles Werkzeug gesehen hat. Und wenn man auch übrigens 2020 vor Corona mit denen gesprochen hat und mal gefragt hat, ja, wie habt ihr eigentlich da Leads generiert, wie erfolgreich waren die? Naja, wir haben Visitenkarten gesammelt und teilweise wurde das getrackt, aber wie es dann weiterging, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Wo ich mich halt wirklich gefragt habe, ja, aber dann habt ihr doch so viel investiert und habt eigentlich gar nicht gemerkt, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Ja, es war wichtig, da zu sein. Und ich glaube, das ist total wichtig, jetzt diese ganzen Erfahrungen mitzunehmen, wie es nämlich jetzt auch während Corona passiert ist. Und auch da kann ich sagen, haben wir Unternehmen dabei unterstützt, jetzt halt sehr schöne Events aufzubauen. Wir haben den nicht umgesetzt, wir haben denen einfach Impulse gegeben, Handlungsempfehlungen. Und da haben wir aber auch gemerkt, es besteht einfach ein gewisses Niveau, was erreicht werden muss, damit so eine Messe auch erfolgreich ist. Und viele haben gedacht, die organisieren sich dann ein ganz einfaches Tool, da kann ich drüber Networking machen. Und so einfach ist es dann am Ende auch nicht, weil wenn ich in einer digitalen Messe bin, dann funktioniert Networking irgendwie auch anders, anstatt zu gucken, okay, Armin ist da, ja, den spreche ich mal an. Also das war dann eigentlich so die alte Welt. Und da ergeben sich momentan so viel spannende Themen und auch gute Events, die jetzt auch gar nicht vom Budget her riesig sind. Aber wenn man da einfach Ideenreichtum mitbringt, kreativ ist und auch anders ist, dann glaube ich, hat man da tolle Möglichkeiten, auch jetzt globale Themen digital darzustellen.
Ich finde das super spannend. Also ich bedauere die Menschen, die jetzt durch die Corona-Situation gesundheitlich, auch sozial und auch wirtschaftlich extrem leiden mussten. Zum Glück gehören wir, also meine Familie und ich und meine Geschäftspartner nicht dazu. Es ist auf der anderen Seite eben eine Riesenchance für die Unternehmen, heute nochmal wirklich einen ganz großen Schwung nach vorne zu machen, was vertrieblich ist oder was die Form der Zusammenarbeit in den Firmen anbetrifft oder Weiterentwicklung. Ist großartig. Also ich finde das sehr, sehr, sehr chancenreich. Ja. Alexander, wir haben wie immer gnadenlos überzogen. Das ist hier schon ein Running Gag in meinem Podcast. Ja, ja. Die Zuhörer warten wahrscheinlich schon immer mit einem Gähnen auf diesen Spruch von mir. Wir sind weit über die Zeit. Das heißt ja, dass es ein sehr, sehr interessantes Thema war und dass du ein sehr, sehr interessanter Gesprächsgast für mich war. Ich will aber jetzt nicht abwürgen, dir wenigstens mal die Gelegenheit geben, nochmal so ein Schlusswort zu finden, sofern du eins hast. Du kannst aber auch einfach sagen, tschüss, ich gehe zum Abendessen. Nein, Alexander, nochmal ganz ernst. Magst du nochmal irgendwie so ein Fazit für dich finden oder noch ein letztes Statement abgeben?
Also ja, das will ich auf jeden Fall gerne und dann gehe ich zum Essen. also grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht eigentlich nochmal so drei Themen, die man mitnehmen kann. Man muss einmal definitiv in der Lage sein, offen für neue Themen. Ich weiß, das klingt einfach, aber man kann es ja auch mal probieren, mit einem kleinen Thema sich einfach mal zu verändern und definitiv etwas ausprobieren. Dann sollte man auf jeden Fall sich selber nochmal überlegen, wie kann ich eigentlich mit relativ kleinen Themen nochmal identifizieren? Wen will ich ansprechen? Was ist meine Zielgruppe? Welche Wünsche hat mein Gegenüber vielleicht? Also wenn ich mit so einem Marketingleiter spreche oder auch mit einem Presseleiter oder je nachdem, wer da dazugehört, was für Bedürfnisse hat er auch? Was für Entscheiderlevel hat er vielleicht auch? Vielleicht bohre ich die ganze Zeit am Marketingleiter. Das Budget liegt aber eher im HR-Bereich, weil das natürlich personalmäßig vielleicht näher am Vorstand ist. Also sich da einfach nochmal zu überlegen, um dann rauszugehen, naja, wenn genau diese Personen vielleicht doch nicht bei LinkedIn sind, sondern vielleicht doch eher bei Facebook, weil es eine ältere Generation ist, dann gehe ich halt wirklich in diesen Kanal, generiere da vielleicht weniger Kontakte und Leads, aber dafür sind die deutlich zielgerichteter für mein Doing, weil am Ende muss ich dann ja doch aktiv werden und in eine Art Interaktion, Relationship und so weiter gehen. Und das dritte Thema, das ist auch nicht von mir, aber ich habe das ehrlich gesagt auch im DILIP jetzt verkörpert mit meinen beiden Mitgründern, dass man Angebote unterbreiten sollte in ja schon einer aktuell sehr komplexen Welt und diese so einfach wie möglich zu halten. Also da auch nochmal zu überlegen, wie kann ich Themen reduzieren, wie kann ich da auch nochmal mehr auf den Punkt kommen. Nicht, dass es weniger wert ist, aber auch da vielleicht auch nochmal anders zu sein als auch in der Vergangenheit, um am Ende dann eben erfolgreich meine Ziele zu erreichen.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, okay, und reflektiere auch nochmal meine eigene vertriebliche Vorgehensweise. Vielen Dank dafür. Für alle, die gerne mehr wissen wollen, Alexander Bobzin, B-O-B-Z-I-E-N, ich buchstabiere es zur Sicherheit, verlinke aber auch nochmal in Shownotes. Du bist auf LinkedIn und allen sozialen Netzwerken zu finden, dein Unternehmen DIDIP, D-I-D-I-P.de, im Internet zu finden, vernetzt euch, fragt ihn aus, quetscht ihn aus.
Gerne, gerne.
Ich fand das toll, dass du da warst. Vielen Dank, lieber Alexander, und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit und ich hoffe, dass uns demnächst mal wirklich begegnen, denn auch wir kennen uns nur digital.
Alles klar.
Aber es spricht ja für dieses Medium, das wir uns gefunden haben.
Sehr gerne. Bis dann.
Danke
dir. Danke dir für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.